Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Gutes Hören heißt Gefahrensituationen erkennen und gutes Hören heißt kommunizieren und das Kommunizierte verstehen können. Ja, generell muss man ja mittlerweile in der Medizin sehr viel von Vorsorge sprechen. Generell würde ich einmal jedem empfehlen, dass er, wenn er noch nie bei einem HNO-Arzt war, dass er sich das Gehör mal messen lässt, weil es doch immer wieder interessante Entdeckungen gibt, dass manche Schwerhörigkeit haben und das gar nicht bemerken. Und um dann einer Schwerhörigkeit im Alter, die vielleicht noch dazukommt, gleich vorbeugen zu können.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Psst. Habt ihr das gehört? War das für euch jetzt ein kleines Rauschen oder vielleicht doch totale Stille? Ist ein bisschen eine gemeine Frage, weil es natürlich darauf ankommt, wie ihr diesen Podcast hört, mit welchen Lautsprechern oder Kopfhörern. Aber wir sind jetzt schon genau mitten im Thema des heutigen Podcasts. Es geht nämlich ums Hören, um unsere Ohren und unsere gesunden Ohren und wie wir sie möglichst lang gesund halten können. Und vor allem natürlich auch, was wir tun können, wenn wir mal nicht mehr so gut hören. Und es ist ja wie bei vielen anderen Organen auch, solange sie tun, was sie sollen, beachten wir sie überhaupt nicht. Erst sobald sie nicht mehr ganz so funktionieren, dann hören wir genauer hin auf das, was die Expertinnen und Experten sagen. Und genau darum geht's heute. Und es passt insofern ganz gut, weil in ein paar Tagen am 3. März ist der internationale Tag des Hörens. Also tauchen wir ein in die Welt des Hörens. Und mir gegenüber sitzt der Herr, der mir alle meine Fragen heute beantworten wird. Er ist Primar am Kepler Universitätsklinikum. Er ist Vorstand der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Herzlich willkommen, Dr. Paul Zwittag.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für diese schöne Einleitung.
Sind wir schon mitten im Thema,
da fängt das Herz gleich zum Lachen an. Ich hoffe, man hört mich gut und ich spreche deutlich. Das ist immer ganz wesentlich, wenn es um das Thema Hören geht. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt alles für Themen durchgehen. Ich freue mich schon drauf.
Ja, und es ist ja eigentlich die logischste Folge für einen Podcast, dass wir übers Hören reden, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir einen Podcast produzieren und hier ein tolles Gespräch führen, sondern dass eben die, die da draußen sitzen, uns auch gut hören können.
Sonst wäre es fast absurd, könnte man sagen.
Genau. Wir haben lange darauf gewartet, jetzt reden wir drüber. Unser Ohr. Es ist ja mehr als das Ohrwascherl, das man von außen sieht, sondern da tut sich einiges. Und wenn ich zurückdenke an die Biologiebücher, dann ist da drinnen in unserem Ohr ganz schön was los. Reden wir mal generell über unser Ohr. Welche Funktionen erfüllt es? Was hat es denn in unserem Körper zu tun? Was sind die Aufgaben unserer Ohren?
Ja, ich versuche es einfach zu erklären. Also das Ohr, das, was wir sehen, das Ohrwascherl auf gut oberösterreichisch gesagt, ist nichts anderes wie ein Schalltrichter. Schall sind ja Wellen, die sind unsichtbar, aber man kann sie messen. Und der Schall, der kommt dann in Wellen, in unterschiedlicher Geschwindigkeit, an die Ohrmuschel, werden dann dort gebrochen, konzentriert über den Gehörgang Richtung Trommelfell geleitet. Das Trommelfell, das muss man sich vorstellen, wie eine Membran bei einem Schlagzeug. Das kann ich so nebenbei erwähnen, ich bin auch Schlagzeuger hobbymäßig, das hat mich auch da immer fasziniert, so fügt sich das immer. Und diese Membran, die ist wie bei einer Trommel, die ist ja straff gespannt und die bringt der Schall zum Schwingen. Und das Schwingen der Membran wiederum geht dann über drei Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel, in Form von Bewegungsenergie weiter Richtung Innenohr. Und das Innenohr, auch bekannt als Ohrschnecke oder Hörschnecke, schaut auch so aus. Er hat sich der Natur natürlich was dabei gedacht, hat 2,5 Windungen. Und in diesen Windungen drinnen ist Flüssigkeit mit Sinneshaarzellen. Und banal vereinfacht macht dann diese Schalldruckquelle, die über die Gehörknöchelchen mechanisch dorthin geleitet wird, nichts anderes, wie dass es mit dieser Flüssigkeit diese Haarzellen in Bewegung bringt. Und jede Haarzelle im Innenohr hat eine Funktion, sprich eine Frequenz. Frequenz heißt irgendeinen Ton, tief, mittel oder hoch. Und in dem Frequenzbereich beginnt die dann zu schwingen. Und wenn die schwingt, wird elektrische Energie erzeugt. Und diese Energie wandert dann über die Nerven zur Hörrinde. Und dort wiederum ist eigentlich grafisch fast, kann man sagen, diese Schnecke wieder aufgezeichnet. Und dort weiß dann das Gehirn, jetzt ist die Frequenz, sagen wir mal 750, ausgelöst worden. Und so funktioniert banal gesprochen Hören. Das heißt, wir wandeln Schallenergie in mechanische Energie, mechanische Energie in elektrische Energie um.
Das ist ja wunderbar erklärt. Hätte mir das mein Biologielehrer früher auch so erklären können, dann wäre mehr hängen geblieben als nur die Schnecke, was man hören kann. Jetzt vielleicht ein kleiner Disclaimer auch noch. Wir reden heute übers Hören. Das genau. Ohr ist ja aber auch für das Gleichgewicht zum Beispiel zuständig. Das Thema Schwindel, das klammern wir heute total aus. A, weil es den Rahmen total sprengen würde. Und B, weil es schon eine wundervolle Podcast-Folge zum Thema Schwindel gibt, die gerne nachhören im Nachgang dann. Also gerne da mal reinhören, wenn es ums Thema Schwindel geht. Also heute beschäftigen wir uns mit dem Hören. Und da stellt sich natürlich ganz zu Beginn die Frage, was bedeutet es eigentlich, gut zu hören? In welchem Bereich befinden wir uns da und wie misst man das dann auch?
Also gut hören ist natürlich immer relativ, wie so vieles. Gut hören ist für uns Menschen dann, wenn ich einem Gespräch gut folgen kann. Da wird es aber jetzt schon wieder komplex. Das ist nicht nur Hören, sondern auch Sprachverständnis. Das ist wieder ein ganz anderer Bereich. Gut hören ist aber auch, wenn ich Signale, Geräusche wahrnehme. Wenn man sich das ein bisschen so entwicklungstechnisch anschaut, über die letzten paar hunderttausend Jahre, war Hören früher für Menschen nichts anderes wie auch Überleben. Hören war, ich höre in der Natur Geräusche und kann reagieren.
Gefahren erkennen,
genau. Dann kam irgendwann die Sprache. Die wurde erst in der Menschheit über Jahrhunderttausende Jahre entwickelt und perfektioniert und die Sprache verstehen. Aber Hören per se, und das ist schon ein Thema, ist auch im Situationen erkennen. Und das sind immer wieder so Situationen. Da bringe ich gleich mal ein Beispiel aus der Praxis. Wenn ich Patienten habe, die sagen, jetzt habe ich mich geschreckt und bin fast gestürzt, weil ich die Straßenbahn auf der Landstraße nicht gehört habe. Und da sind wir jetzt wieder ein paar hunderttausend Jahre zurück im Dschungel oder im Urwald oder wo auch immer, wo das Hören für uns überlebensnotwendig war, weil sonst sind wir gefressen worden. Und das ist nichts anderes. Das heißt, gutes Hören heißt Gefahrensituationen erkennen und gutes Hören heißt kommunizieren und das Kommunizierte verstehen können. Und das ist ja im täglichen Leben das Um und Auf. Wenn ich gut höre, kann ich dann auch das Gesprochene verstehen. Und dann kommt noch ein anderer Faktor. Der Mensch identifiziert sich auch sehr stark über Musik. Musik ist ein ganz wichtiger Bereich. Das Hören ist natürlich für die Musik auch notwendig. Dafür, dass ich es wahrnehmen kann, aber auch dafür, dass ich musizieren kann. Es gibt auch Musiker, die nicht hören und trotzdem musizieren können. Ludwig van Beethoven zum Beispiel am Ende seiner Karriere als sehr prominentes Beispiel. Aber an sich ist das schon eine Bedingung dazu. Und Musik ist ja für uns Menschen auch ganz, ganz wesentlich, was Emotion betrifft und auch Wohlgefühl, nehme ich das jetzt einmal so.
Genau, für unser Wohlbefinden. Zum ersten Mal quasi die Fähigkeit des Ohrs gemessen wird, und das wusste ich auch lange nicht, relativ kurz nach der Geburt bereits von unseren Babys. Also da ist das Zwutschgerl vielleicht 48 Stunden auf dieser Welt, dann kommt schon jemand und misst zum ersten Mal die das Hörvermögen oder die Hörleistung. Für mich war das faszinierend, ja, dass das überhaupt geht und wie das gehen kann. Aber wie misst man denn jetzt, ob jemand gut hören kann?
Also da gibt es mittlerweile in der modernen Medizin zig Techniken. Einer der bekanntesten Techniken ist die Audiometrie. Das ist nichts anderes wie eine subjektive Hörüberprüfung, wo der Patient, der Proband, Geräusche, die er gehört hat, bestätigen muss. Das gibt es mittlerweile auch schon am Handy. Das kann man sich als App downloaden und auch selber probieren und natürlich professionell bei den HNO-Ärzten in einer sogenannten Hörkabine, die schallarm ist. Und da werden Frequenzen angeboten und wenn man sie hört, dann betätigt man einen Joystick und damit habe ich dann eine Graduierung, wie gut habe ich es gehört. Bei den Neugeborenen ist eine ganz wichtige Sache, die da angesprochen wird. Da messen wir nichts anderes wie Reflexe, die von dieser Hörschnecke retour kommen. Und damit haben wir schon mal Aussagekraft, ist die Hörschnecke angelegt und ja, funktioniert sie. Ganz wichtig, da sind wir auch, so nur als nebenbei bemerkt, in Oberösterreich sehr stolz. Wir waren das erste Bundesland in Österreich, was flächendeckend das gemacht hat, nämlich das Hörscreening. Mhm. Das wurde so in den 70er Jahren in den Mutter-Kind-Pass integriert und aber erst in den 90er Jahren wirklich gut flächenhaft entwickelt und dokumentiert, und da sind wir auch immer noch weit vorne. Und das ist auch ein Herzensprojekt von mir. Das heißt, Hörscreening wirklich flächendeckend erfassen und sehr früh agieren können, wenn ein Neugeborenes eben nicht hört oder schlechter hört, dass man es mit Hörhilfen versorgen kann.
Dass man auch sehr bald reagieren kann und was
genau,
tun kann.
Genau.
Vor welchen Frequenzen reden wir denn jetzt? Jetzt wollen wir nicht so technisch werden, aber was ist denn so normal? In welchen Frequenzen hört man denn, wo man sagt, okay, das ist okay?
Also hören tun wir in den Frequenzen von ca. 100 Hertz bis 10.000 bis 12.000 Hertz, wobei die Frequenzen, die wir messen, in der Regel sind von 250 Hertz, das ist Tiefton, bis 8.000 Hertz oder 8 Kilohertz, das ist Hochton. Das ist zum Beispiel das Pfeifen eines Vogels. Wir messen im Endeffekt dann diese Frequenzen, wo wir jetzt sprechen, messen wir in einem Bereich circa, man redet immer von dieser Sprachbanane, von eben diesen 250 bis circa 1000 und 2000 Hertz. Das sind auch die Frequenzen, die wir am meisten im täglichen Leben benutzen. Ich habe ja eine tiefere Stimme, das heißt tiefbassiger, und das hängt halt immer vom Stimmband ab, aber in diesem Bereich verstehen wir dann auch am besten. Sollten wir am besten verstehen.
Jetzt hat man ja einen total subjektiven Eindruck darüber, höre ich jetzt gut oder schlecht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich höre ein bisschen schlecht. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Frequenz drauf an. Ab wann wäre es denn ratsam, einmal sich da durchchecken zu lassen, mal so einen Hörtest zu machen? Was wäre so ein Indiz? So, komm, schau lieber mal vorbei.
Ja, generell muss man ja mittlerweile in der Medizin sehr viel von Vorsorge sprechen. Generell würde ich einmal jeden empfehlen, dass er, wenn er noch nie bei einem HNO-Arzt war, dass er sich das Gehör mal messen lässt, weil es doch immer wieder interessante Entdeckungen gibt, dass manche Schwerhörigkeit haben und das gar nicht bemerken. Mhm. Und um dann einer Schwerhörigkeit im Alter, die vielleicht noch dazukommt, gleich vorbeugen zu können. So Indizien sind zum Beispiel, wenn ich merke, ich muss immer nachfragen. Oder Klassiker, ich muss das Handy lauter drehen oder ich drehe den Radio lauter oder den Fernseher. Oder wenn ich zum Beispiel merke in einer Gesellschaft, jetzt in einer Gruppe, ich tue mir schwer, dem Gesprochenen zu folgen. Also ich merke, ich muss mich konzentrieren, ich muss die Lippen lesen, ich muss den fast schon fokussieren und anschauen. Das sind so Indizien, wo ich dann einfach achten sollte, okay, da kann beim Gehör was sein, ich sollte mir das einmal untersuchen lassen.
Und dann ist der erste Weg einmal, eben so einen Hörtest zu machen.
Genau, also ab zum HNO-Arzt, zur HNO-Ärztin. Die checken auch einmal den Gehörgang. Oft gibt es ja banale Ursachen, wie einfach ein Ohrschmalz. Mhm. Der Fachsprache heißt es Zerrummen. Oder dass irgendwann Trommelfell eine Verletzung ist oder mal eine Verletzung war, zum Beispiel durch eine Mittelohrentzündung. Und die checken das dann ab, genau.
Also der Grund, dass man schwer hört, ist nicht unbedingt, dass irgendwie mal wirklich eine Schwerhörigkeit da ist, aber eben Ohrschmalz ist schon angesprochen worden, und da kommen wir gleich einmal zu der quasi wichtigsten Frage aller Zeiten, und die ist, wie putze ich mein Ohr richtig? Ich sage nur Stichwort Wattestäbchen.
Ja, das Wattestäbchen ist natürlich so Freud und Leid jeden HNO-Arztes. An sich ist es gut, dass es sie gibt, aber schlecht, wenn sie falsch verwendet werden. Mhm. Ich sage den Patienten immer, wenn man ein Wattestäbchen verwendet, wenn man eines verwendet, dann nicht wie Ofenrohr stopfen, sondern kreisend, zirkulierend. Mhm. Und der Wattekopf hat in der Regel eine Größe von 1 bis 1,5 Zentimeter. Nicht viel tiefer sollte das Wattestäbchen in den Gehörgang kommen. Weil der Gehörgang ist 2 Zentimeter und ein bisschen mehr lang. Und wenn ich zu tief reinfahre, kann ich erstens was verletzen. und zweitens eben dieses Ohrschmalz unmittelbar vor das Trommelfell schieben, dann macht das zu und das kann auch schmerzen. Es kann sogar zu Entzündungen führen. Das heißt, da ist schon mal wichtig, die richtige Anwendung. Wen verwendet? Wir HNO-Ärzte sind immer so im Zwiespalt, ob wir es begrüßen sollten oder nicht. Aber wenn man es verwendet, zirkulierend. Und sonst ist natürlich gut reinigen mit Ohrspülungen. Das ist oft schon beim Haarewaschen, wenn ein bisschen Wasser reinkommt, ist das gar nicht so schlecht.
Okay, das wäre schon ausreichend.
Das wäre auch schon ausreichend, weil an sich der Körper das von sich selber so regulieren kann. Die Patienten, die da Probleme haben, das sind eher das männliche Geschlecht, wenn sehr viel Haare im Ohr wachsen und auch wieder, wenn Staubberuf da ist. Das heißt, wenn ich viel mit Staub und Dreck zu tun habe und sich das dann da verbindet, dann wird das fast schon wie so ein Kleber oder Zement und dann kann das eben das richtig obstruieren, sagen wir in der Fachsprache, und dann wird das Ganze fast oft wirklich steinhart. Und das kann man dann selber nicht mehr entfernen. Das muss dann der HNO-Arzt machen. Der entfernt das mit so Häkchen oder Ösen oder mit Sauger, wird das in der Regel dann entfernt.
Das heißt, Ohren putzen, relativ simpel, beim Haare waschen ein bisschen ins Ohr hinein und das tut es eigentlich.
Die Biologie hat das so angelegt. Wenn ich jetzt baden gehe oder meinen Kopf untertauche, kommt Wasser in den Gehörgang. Immer vorausgesetzt, das Trommelfell hat keinen Schaden, ist das an sich was Gutes. Weil das Wasser das dann auch wieder reinigt. Und das Cerumen, also dieses Ohrschmalz, hat ja auch eine gewisse Schutzfunktion. Ein wenig ist ja nicht schlecht, weil es die Haut befettet und eher vor Austrocknung und dann wiederum vor Entzündungen schützt. Also es hat ja auch eine Funktion.
Und wenn wir aber von Wasser reden, dann kommt mir im Kopf sofort dieses Mittelohrentzündung. Gerade wenn es im Sommer ist oder auch jetzt im Winter, wenn man doch mal baden geht oder ins Schwimmbad geht, dann da hat man schon auch Respekt davor, dass man sich da irgendwo was holt. Ja? Wie entsteht denn so eine Entzündung, eine Mittelohrentzündung überhaupt? Und könnte ich vorsorgend etwas tun, damit ich es nicht kriege?
Ja, bei den Entzündungen muss man vielleicht ein bisschen dann unterscheiden. Also wir die Mittelohrentzündung und die Außenohrentzündung oder Gehörgangsentzündung. Die meisten badebedingten Entzündungen sind diese Gehörgangs- oder Außenentzündungen. Die entstehen in der Tat meistens durch Chlorwasser oder verunreinigtes Wasser, das dann wiederum so ein Ohrschmalz zum Quellen bringt, wenn schon sehr viel drin ist. Oder wenn zum Beispiel die Gehörgangshaut sehr trocken ist und dann kommt noch verkeimtes Wasser rein, dann kann hier sich eine Entzündung bilden. Das ist so der Klassiker im Sommer. Man ist irgendwo auf Urlaub, geht in einem Chlorpool baden. Da sind auch viele andere Menschen. Chlor desinfiziert zwar, kann aber austrocknen und dann hat man schon das Thema. Auch beim Meerwasser an sich gut, aber wir sehen auch bei mittlerweile oft schon sehr verunreinigten Meerwasser da auch Themen, kann das durchaus vorkommen. Das ist die sogenannte Badeentzündung oder Badeotitis und dann gibt es eben die Mittelohrentzündung, die entsteht eher durch Infekte. Das heißt Schnupfen, kataralische Infekte, die über die Nase in das Ohr aufsteigen. Wir haben da eine Verbindung, so eine Druckausgleichsröhre. Und wenn die zuschwillt oder wenn hier die Keime sozusagen aufsteigen, dann habe ich die Mittelentzündung. Dann fängt das Ganze zum Schmerzen an und zum Eitern. Und da ist natürlich dann die Wichtigkeit, dass wir das in der Klinik unterscheiden. Es wird auch etwas unterschiedlich behandelt.
Das heißt, wie?
Das heißt zum Beispiel diese Badeentzündung, äußere Entzündung, da gibt es eben lokal so Streifentherapien mit Antibiotika drauf oder auch Tropfen, Ohrtropfen mit Antibiotikum und Schmerzmittel, eher selten Antibiotikum zum Einnehmen, macht man schon, aber nur dann, wenn es schon sehr ausgeprägt ist. Und die Mittelohrentzündung, da bringen Tropfen in der Regel nichts, weil das ja hinter dem Trommelfell stattfindet. Das wird behandelt mit Schmerzmitteln, Antibiotika und abschwellende Nasentropfen, dass diese Druckausgleichsröhre wieder aufgehen kann und das wieder abbrennen kann.
Und nur ganz kurz vorsorgetechnisch, wenn ich eben jetzt baden war und was hilft irgendwas, dass ich es vermeiden könnte?
Also nach dem Baden ist schon gut, dass man sich gut abtrocknet. Was man machen kann zum Vermeiden ist, dass man zum Beispiel beim Ohr etwas mehr föhnt, dass das austrocknen kann. Das sind so eine der Maßnahmen, aber so eine generelle Vermeidungsstrategie ist am besten, dass das Ohr immer wieder gut gereinigt wird. Das heißt, wenn ich sehr viel Ohrschmalz zum Beispiel drin habe, dann ist eher die Gefahr, dass ich so eine Badeotitis bekomme. Oder wenn ich eine sehr trockene Gehörgangshaut habe, dann habe ich natürlich auch die Gefahr, da ist zum Beispiel, da gibt es Pflegeprodukte. Mhm. Das sind so vorbeugende Maßnahmen. Wenn man eine hohe Neigung hat, dann raten wir auch eher vom Baden, speziell vom Kopf untertauchen ab. Da geht es ja nur darum, bin ich mit dem Kopf über dem Wasser, habe ich kein Problem. Aber wenn ich die ganze Zeit tauche und unter Wasser bin, dann kommt natürlich das Wasser in den Gehörgang.
Jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum guten oder nicht so guten Hören. Mhm. Jetzt haben wir schon geklärt, okay, wenn man mal das Gefühl hat, ich kann dem Gespräch nicht mehr folgen, weil vielleicht eben in einer Gesellschaft die Geräuschkulisse zu groß ist, dass ich es irgendwie nicht mehr verstehe, dass ich immer nachfragen muss, Fernseher lauter schalten muss. Jetzt komme ich eben drauf, da ist tatsächlich ein Problem da. Es gibt Frequenzen, die ich nicht mehr hören kann. Was kann man dann tun? Und jetzt geht es natürlich Richtung Hörhilfe wahrscheinlich.
Genau, also nachdem man sozusagen mal festgestellt hat, es ist eine Hörbeeinträchtigung da, muss man sich natürlich mal anschauen, was für ein Ausmaß. In vielen Fällen beginnt ja die Schwerhörigkeit im Hochtonbereich, auf der einen Seite durch Lärm, aber auch durch Lebensalter. Lebensalter führt schon auch zu einem gewissen Hörverlust, speziell der Hochtonfrequenzen, und da merken dann, das sind die meisten Patienten, die zu uns kommen, sie tun sich schwer. Und die häufigste Hörhilfe, die wir dann natürlich empfehlen, ist das Hörgerät. Das ist bekannt, Hörgeräte gibt es eigentlich seit fast 200 Jahren, technisch natürlich immer raffinierter. Ein gewisser Herr Beethoven, vorher schon erwähnt, der hat ein Hörrohr. Mhm. Das schaut so ähnlich aus wie eine Trompete, das hat er immer in den Gehörgang gesteckt und hat versucht, über diesen riesen Schalltrichter was zu hören. Gott sei Dank sind wir schon ein bisschen moderner geworden.
So wird lustig ausschauen, ja.
Genau, wird lustig ausschauen und wäre schwierig im täglichen Leben. Die Hörgeräte, ich muss ja oft schmunzeln und immer wieder lachen. Die Hörgeräte sind ja eigentlich mittlerweile sowas von salonfähig geworden und werden von vielen benutzt, ohne dass sie wissen, dass es ein Hörgerät ist. Ich spreche jetzt auf die In-Ear-Pods oder Ear-Pods an. Mhm. Das ist nichts anderes wie ein Hörgerät, nur halt oft nicht mit so einer technischen Raffinesse dahinter. Das heißt, Hörgeräte sind dann so über die letzten Jahrhunderte technischer entwickelt worden. Das ist nichts anderes wie banal gesprochen ein Mikrofon und ein Lautsprecher und dazwischen ein Sprachprogramm, was die Sprache filtert, was Nebengeräusche rausnimmt und das eher konzentriert. Und das hilft schon sehr gut, aber ich sage auch zu jedem Patienten immer wieder, es wird nicht das natürliche Hören ersetzen. Das heißt, man muss schon auch wissen, okay, das ist eine technische Hilfe, aber so gut wie das Ohr mal war, wird es trotzdem nicht sein. Ich habe eine Brille auf, sage ich immer das Gleiche, die Brille ist eine Sehhilfe. Ich bin kein Augenarzt, aber ganz banal erklärt, besser wäre es, wenn ich sie nicht bräuchen würde. Wenn ich über die Brille über den Rand drüber schaue, sehe ich unscharf. Und so ähnlich ist es mit einem Hörgerät. Das hat auch seine Grenzen. Aber nur dann, wenn ich es nütze, hilft es mir auch. Wenn es am Nachttischkästchen liegt, dann bringt es niemandem was.
Das ist aber das Schicksal, das doch, ich glaube, zumindest vielen Hörgeräten ereilt, weil man eben nicht so natürlich wieder perfekt hören kann, sondern weil es eben auch eine Einstellungssache ist. Dann hört man manche Sachen wieder besser, dann ist doch wieder ein Rauschen da. Also das hört man ja auch aus dem Umfeld von Leuten, die ein Hörgerät haben. So richtig hundertprozentig, naja, geht's irgendwie doch nicht.
Ja, genau.
Also und dann nimmt man es nicht mehr.
Genau, also wie schon angesprochen, es ist natürlich, das sind mehrere Faktoren. Das eine ist, man muss für den richtigen Patienten das richtige Gerät finden. Darum gibt es ja auch den Beruf des Hörakustikers. Das ist ein sehr wichtiger Beruf, die darauf spezialisiert sind, mit der Fülle an Geräten, die es gibt, das richtige Gerät zu finden in den richtigen Verstärkungsgrad. Das ist gar nicht so einfach. Das zweite ist natürlich die Lernkurve. Das ist wie bei allen. Ich kann auch nicht, wenn ich das Fahrradfahren lerne, auf ein Fahrrad aufsteigen und ich bin gleich der beste Fahrradfahrer. Ich muss das trainieren. Und mein Hören ist das genauso. Ich muss es trainieren. Es funktioniert nicht sofort. Und das sage ich immer wieder, es ist oft anstrengend, das Gerät kann drücken, es macht ein komisches Gefühl. Bitte nehmen Sie es trotzdem, so viel es geht. Weil das Gehirn muss erst lernen, mit dieser neuen Art von Geräusch umgehen zu können. Und das ist in der Tat ein Training. gibt es auch Trainingsprogramme mittlerweile ganz viel am Smartphone. Da hat sich sehr viel getan die letzten 10, 15 Jahre. Aber das ist in der Tat immer noch einer der größten Feinde, die wir haben bei den Hörhilfen, dass einfach genau dieses Training dann nicht stattfindet. Man hat so die Erwartungshaltung, ich gehe zum Hörgeräteakustiker, kriege mein Hörgerät, schalte es ein und alles ist gut. Leider nicht. Und das sage ich auch immer wieder den Patienten und da braucht es am Anfang auch eine gewisse Frustrationstoleranz und eben auch die Hartnäckigkeit, dass ich dranbleibe. Und nicht bei der ersten Einschränkung sage, na, das ist nichts. Und vielleicht nur erwähnt, Sie merken schon, da ist so viel Leidenschaft dahinter, ich könnte stundenlang drüber erzählen. Ich sage das auch speziell den älteren Herrschaften immer, Hören ist eine Demenzprophylaxe. Demenz ist momentan in aller Munde, ist ein Riesenthema, ein wichtiges Thema. Wenn ich schlechter höre, ziehe ich mich zurück, werde einsamer und das wiederum wirkt weniger trainierend auf unser Gehirn. Das heißt, gut hören ist Training fürs Gehirn, schafft auch soziale Kontakte, Interaktion und Förderung und verhindert auch wieder, dass ich geistig abbaue. Das heißt, das hat viele Funktionen. Nicht nur, dass ich jetzt mir im Fernsehen das Skifahren anschauen kann oder das Fußballspiel oder was auch immer, sondern da steckt viel mehr dahinter.
Ja, und ich glaube, eines können wir auch dazu sagen, die Zeiten, wo man sich vielleicht unwohl gefühlt hat oder vielleicht sogar ein bisschen geniert hat, weil man ja schlecht hört und jetzt ein Hörgerät braucht und man sieht es halt doch ein kleines bisschen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei oder man muss sich nicht mehr schämen, wenn man sich helfen lässt. Bei der Brille geniert sich ja keiner.
Genau, also ich sage das auch immer in der Vorlesung bei den Studenten. Ich sage, die Hörhilfe war bis vor 10, 15 Jahren fast der Stigmatisierung, also man fiel auf. Ich sage immer, mittlerweile, wenn ich mit der Straßenbahn fahre, falle ich auf, wenn ich keine Earpods trage. Aber man muss ja mal umschauen, also da hat sich die letzten 10 Jahre unglaublich viel geändert. Ich sage immer, das ist salonfähig geworden. Es gibt auch ganz viele prominente Persönlichkeiten, wo man mittlerweile sieht, okay, die tragen ein Hörgerät. Das ist nichts, wofür man sich geniert, im Gegenteil. Ich kann aus der eigenen Familie erzählen, das ist auch, mein Schwiegervater zum Beispiel ist total happy, weil er sich das Handy damit koppeln kann. Und er kann sich dann seine Sportprogramme gestreamt am Handy mit der Hörhilfe anschauen. Es koppelt sich mit dem Radio am Auto. Das heißt, diese technischen Raffinessen, die schon da sind, die haben schon auch Vorteile. Und da ist er auch ganz stolz drauf. Und das sind oft so Gimmicks, die das auch verbessern. Und ja, es ist salonfähig geworden, aber das Wesentliche ist einfach tragen, tragen, tragen. Sonst hilft's wenig bis nichts.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es jetzt denn noch, abgesehen jetzt von dieser klassischen Hörhilfe?
Ja, da komme sozusagen ich jetzt als Kliniker und auch als Chirurg ins Rennen, weil die Hörhilfen verschreiben wir, aber das ist ja an der Klinik, am Kepler-Uni-Klinikum nur ein Teilbereich. Wir sind unter anderem spezialisiert dann auf Hörimplantate. Das ist dann der Fall, wenn eine Hörhilfe wie ein Hörgerät nicht mehr reicht. Wenn es entweder die falsche Methode ist oder eben im Verstärkungsgrad nicht mehr reicht. Und da gibt es eben eh schon auch bekannt die Cochlea-Implantate, gibt aber auch so Mittelohrimplantate und Knochenimplantate. Da hat sich in der Entwicklung sehr, sehr viel getan, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und da gibt es ein Riesenportfolio mittlerweile. Und auch das wird immer salonfähiger, sieht man immer häufiger. Und man muss oft schmunzeln, wenn man speziell die jüngeren Patienten sieht, die haben überhaupt kein Thema mehr damit. Die gibt es mittlerweile auch in sehr interessanten Layouts und Features. Man kann sich das mit der Haarfarbe gestalten, dann sieht man das gar nicht mehr. Oder Kinder, die haben dann irgendwelche Helden oben wie in Spider-Man oder Batman haben wir vor kurzem wieder einen Jungen gehabt. Die sind sogar stolz drauf. Aber ohne diese Hörhilfe, dem Hörimplantat, würden sie gar nicht hören können. Und für das sind die gemacht worden.
Und weil man es eben auch von außen sieht, also das ist jetzt nicht ein Implantat, wo man sich denken könnte, na, das ist irgendwo drinnen, man sieht es eh nicht, sondern da ist schon eine äußere Sichtbarkeit da.
Also das, was wir als Chirurgen einsetzen, sieht in der Tat der Patient nicht. Das ist unter der Haut versteckt, im Knochen eingebettet. Das, was man außen sieht, ist der Sprachprozessor. Das ist nichts anderes wieder wie ein Mikrofon. Und ein Programm und in der Regel eine Batterie oder ein Magnet. Und die Technik gibt das dann durch die Haut, über Transduktion heißt da der Fachbegriff. Das heißt, das schwingt durch die Haut durch, wenn man sie so will, über magnetische Kraft. Und das kann man abnehmen. Das heißt, wenn man es abnimmt, dann sieht man den Patienten gar nichts an. Nur wenn er dessen Sprachprozess abnimmt, dann hört er auch nicht mit dem Implantat. Aber da wird gerade sehr viel geforscht zum Thema voll implantierbare Systeme, dass man das dann nicht mehr braucht, dass man es auch nicht mehr sieht. Da tut sich auch gerade sehr viel. Werden wir die nächsten Jahre sicher noch die eine oder andere Überraschung erleben, im positiven Sinn.
Wie oft wird so ein Implantat mittlerweile verwendet?
Der Bedarf der Bevölkerung ist deutlich höher als wie das, was wir momentan implantieren. Wir implantieren am Kepler-Uni-Klinikum zurzeit 40 bis 50 so Implantate im Jahr. Tendenz steigend. Wir haben jetzt auch vor kurzem, kann ich noch kurz erwähnen, als erstes Klinikum in Oberösterreich und einer der ersten in Österreich auch so einen Roboter bekommen, der diese Implantation noch besser stattfinden lässt, weil ich sehr gezielt und orientiert diese Elektrode in die Ohrschnecke einbringen kann. Das ist circa momentan das Volumen, was wir abbilden, Tendenz steigend, weil wir älter werden, weil die Schwierigkeit zunimmt und weil auch die Indikationen, sprich der Grund, dass ich das mache, immer niederschwelliger werden, weil einfach doch der Benefit von diesen Implantaten sehr, sehr hoch ist.
Jetzt haben wir natürlich gehört, was man alles tun kann. Das ist toll. Man muss mal, wir reden ja immer so wahnsinnig gerne auch über Vorsorge. Jetzt haben wir über Ohrenputzen haben wir schon gesprochen. Aber man hat ja schon oft auch dieses Gefühl mit diesem ständigen Kopfhöreraufsetzen, diese In-Ear-Kopfhörergeschichten. Das macht's nicht besser. Ist es tatsächlich so? Was hält unser Ohr denn da aus? Oder wie schädlich sind denn diese Kopfhörer und die laute Musik und diese Dinge wirklich?
Na schon sehr. Jetzt gehe ich wieder zurück, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Jetzt setzen wir uns wieder in den Dschungel oder in den Urwald. Der Mensch war tausende oder hunderttausende Jahre kaum mit Lärm beschäftigt. Da haben wir die Naturgeräusche gehabt, das Rauschen des Baches, der Tiere. Und das wirkt auch immer noch meditativ auf uns und auch entspannend. Und seit der Industrialisierung in der Menschheit, die letzten 200-300 Jahren, hat der Lärm deutlich zugenommen. Das ist Lärm durch Fahrzeuge, Lärm durch Maschinen und natürlich jetzt auch sehr neu Lärm durch Kopfhörer. Wie vorher angesprochen, das Bild in der Straßenbahn. Wir tun uns natürlich tagtäglich mit Musik, mit Kurzvideos, Insta, TikTok und etc. beschallen. Das heißt, es ist nichts anderes wie immer wieder Schall. Und das schon in einer gewissen Lautstärke, die auf Dauer in der Summe schädigend sein können. Wir wissen, dass dieser Lärm, dieser chronische Lärm, Schwierigkeit erzeugen kann. Und dass speziell die junge Generation, die sehr viel konsumiert über diese Kopfhörer, eine Gefährdung hat. Das ist in der Tat da. Das sage ich auch immer, da gibt es eigene Vorlesungen an der Uni. Da ist immer wichtig, Lärmpausen zu machen. Das heißt, weggeben, Ruhe. Einmal 5 Minuten keine Geräuschquelle oder wenig. Dem Ohr wieder Entspannung zu geben. Die Hauptgefährdung ist diese Dauerbeschallung. Mhm. Das müssen nicht Lautstärken sein wie bei einem Konzert. Da reicht eine Lautstärke von 75, 80 Dezibel und das hat man schon zum Teil in Großraumbüros oder eben, wenn ich die Musik am Handy lauter aufdrehe. Und wenn ich das dauerhaft habe, dann ist das schädigend für das Ohr, weil da können diese Haarzellen, die eben sozusagen diese Schwingungsenergie in elektrische Energie umwandeln, gestört werden und zum Teil sogar absterben.
Mhm. Jetzt wird es wahrscheinlich der längste Podcast aller Zeiten, aber es macht nichts, weil es noch ein spannendes Thema gibt, das ich trotzdem ansprechen möchte. Und das ist das Thema des Tinnitus. Mhm. Ist ja auch, wenn es ums Hören geht und um unser Ohr etwas, das gefühlt sehr häufig vorkommt. Was ist denn der Tinnitus und wie entsteht er auch?
Tinnitus ist generell, also da können wir wirklich einen eigenen Podcast machen.
Machen wir mal eine eigene Folge, aber reißen wir nochmal kurz.
Kurz angerissen, der Tinnitus ist ja eigentlich ein Geräusch oder Symptom und die Ursache ist sehr vielfältig. Es kann die Ursache im Ohr liegen, muss aber nicht sein. Es gibt, aber jetzt fokussieren wir uns mal auf den Tinnitus im Ohr, weil sonst wird es wirklich den Rahmen sprengen. Der Tinnitus im Ohr entsteht eben durch diese Schädigung der Haarzellen. Wenn Haarzellen beschädigt werden, können sie Signale ans Gehirn falsch weitergeben oder eben so Störsignale senden und das kann so ein Piepsen, ein Pfeifen, ein Zischen oder ein Rauschen sein. Und das ist natürlich furchtbar störend. Wenn man das einmal gehabt hat, man merkt, wie das irritierend ist. Das kann einem richtig nervös machen, unruhig. Man kann Durchschlafstörungen haben, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwächen. Also die Patienten sind schon ordentlich geplagt. Gott sei Dank geht sehr oft der Tinnitus wieder weg. Bedenklich wird es dann, wenn er länger wie ein halbes Jahr bleibt und auch in einer gewissen Lautstärke. Dann müssen wir natürlich, dann sind die HNO-Ärzte gefragt, erstens mal herauszufinden, welche Form das ist und dann zweitens, was kann ich dagegen tun? Beim Tinnitus sind wir immer noch sehr am Anfang. Es gibt leider wenig wirklich wissenschaftlich bewiesene Methoden, die helfen. Aber einer der besten ist unter anderem das Hörgerät, wenn der Tinnitus im Ohr entsteht, also im Bereich der Ohrschnecke, kann das Hörgerät helfen, indem dass es sozusagen Frequenzen erzeugt, die sich über den Ton des Tinnitus drüberlegen und den dann maskieren. Also das ist die Theorie der Physik, gleiche Wellen löschen sich aus und unter diesem Motto macht man das auch. Sozusagen, es klingt jetzt ein bisschen banal, störendes Geräusch mit einem anderen Geräusch, das nicht stört, bekämpfen. Aber es hilft. Sonst ist natürlich ganz wichtig Meditation, Entspannung, Ruhe, raus in die Natur, weil ja viel auch mit Stress zu tun hat und mit Überbelastung. Und da sind wir jetzt wieder bei anderen Ursachen für Tinnitus unter anderem. Und das ist wieder ein ganz eigenes Kapitel, aber da steckt doch auch viel Potenzial drinnen, dass man das wieder in den Griff bekommen kann.
Also sich mit Ruhe zu umgeben ist auf jeden Fall etwas, das hilft.
Das empfehle ich jedem. Einmal, wenn es geht, irgendwo raus, wenn es geht in die Natur, an die frische Luft oder eben wirklich kurz einmal Lärmpausen. Es reicht schon, wenn ich in der Arbeit, wenn ich nicht die Möglichkeit habe in der Natur, kurz einmal irgendwo hingehen, wo es ruhiger ist. Die Ruhe ist oft wirklich für den Körper, für den Kreislauf, für das Ohr sehr beruhigend und, steckt da schon im Wort, beruhigend und eben auch wichtig, dass das System sich entspannen kann.
Das wäre vielleicht sogar auch ein Tipp für jemanden, der einfach in einer sehr lauten Umgebung arbeitet, genau. Zum Beispiel, der hohe Lärmbelastung hat, dass man sich einfach bewusst Pausen sucht, wo man dem entkommt.
Richtig, das ist ja zum Teil sogar von den Dienstgebern vorgegeben, Gott sei Dank mittlerweile. Aber richtig, gerade in Lernberufen muss man umso mehr darauf achten, genau.
Also wir gönnen jetzt euren Ohren dann auch gleich noch wieder eine Pause nach dieser Podcast-Folge, aber sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich habe schon gemerkt, wir könnten echt noch lang reden. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Das darf auch sein. Ich habe zum Abschluss eine Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Ja, wichtige Frage, eine gute Frage. Ich sage Leidenschaft. Leidenschaft zum Job, Leidenschaft zum Leben. Ist vielleicht eine unorthodoxe Antwort. Ich versuche immer, dass das, was ich mache, gerne mache. Es gelingt nicht jeden Tag, aber ich versuche es am Ende des Tages selber sozusagen zu realisieren, was war heute gut, war das, was mir Spaß macht. Dann überwiegt es auch oft dem Negativen und das hält dann auch gesund.
Eine gute innere Einstellung sozusagen.
Genau.
Zum Leben, zum Tun.
Genau.
Ich glaube, das ist was wir uns alle mitnehmen können. Vielen lieben Dank. Danke auch allen fürs Zuhören. Heute umso mehr als sonst auch. An dieser Stelle sage ich immer, ja bitte am Mittwoch den Gesundheitsteil lesen der Oberösterreichischen Nachrichten. Da sind immer wieder tolle Gesundheitsthemen mit dabei. Wir berichten natürlich auch über die Podcasts. Alle Podcasts gesammelt auf nachrichten.at/podcasts sind nachzuhören, auch auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Vielleicht mal einen hören, dann wieder Pause machen, dann den nächsten hören, damit wir unserem Ohr auch Ruhe gönnen. Aber gerne abonnieren, dranbleiben, nachhören, damit wir unserer Gesundheit etwas Gutes tun. Ich freue mich, wenn wir einen Beitrag dazu geleistet haben. Und in diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.